Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, ich grüße euch wieder ganz herzlich zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde aus Meckenheim. Nachdem wir jetzt zweimal die Bibelstunde gehört haben, aber nicht in der üblichen Qualität, ich hoffe, dass ihr es trotzdem verstehen konntet, gehe ich jetzt davon aus, dass jetzt wieder die normale Technik eingesetzt werden kann und von daher auch die Übertragung wieder in normaler Weise erfolgt. Für die, die die ersten Male dabei sind, noch einmal eine ganz kleine Information über den Hintergrund und den Ablauf dieser Bibelstunde. Während der Corona-Pandemie hatten wir ja mancherlei Einschränkungen in unseren Gottesdiensten und da mussten auch wir als evangelische Gemeinschaft in Meckenheim überlegen, wie können wir den Geschwistern das Wort Gottes weitergeben. Und so haben wir gleich am Anfang angefangen, unsere Gottesdienste zu übertragen, und zwar immer sonntags. Teilweise war ja ein richtig gehendes Verbot von Gottesdiensten da, aber in Meckenheim hat es nicht einen einzigen Sonntag gegeben, wo die Geschwister nicht Gottes Wort hören konnten. Und auch später, als die Einschränkungen kamen, als man nicht mehr eng miteinander sitzen durfte, als man nicht singen durfte, immer konnten wir die Übertragung der Gottesdienste machen. Nach einiger Zeit sagten wir, aber die Geschwister brauchen auch die Bibelstunde. Denn solange es die evangelische Gemeinschaft in Meckenheim gibt, gibt es dort auch Bibelstunden. Und so haben wir angefangen, auf die Telefonnummer, die ihr heute angewählt habt, unsere Bibelstunde immer zu setzen. Jetzt wäre das nicht mehr unbedingt nötig, denn die Gottesdienste laufen wieder normal ab und auch die Bibelstunden normal. Aber immer wieder einmal ist jemand verhindert und kann nicht teilnehmen und deswegen sind wir dabei geblieben. Unsere Gottesdienste werden weiter übertragen, direkt übertragen ins Internet unter der Internetadresse www.gemeinschaft-meckenheim.de und die Bibelstunden werden weiter immer am Donnerstag auf diese Telefonnummer gelegt. Wir haben im Augenblick etwas Probleme mit der dauerhaften Speicherung unserer Sonntagsgottesdienste. Die Direktübertragung ist aber immer gewährleistet. Im Augenblick könnt ihr nur die Gottesdienste, wenn ihr nicht bei der Direktübertragung dabei seid, später abhören auf dieser Seite, die ich schon zitiert habe, www.gemeinschaft-meckenheim.de. Mein Name ist Rainer Wagner, die meisten sind ja schon länger bei dieser telefonischen Bibelstunde. Viele kennen mich durch Evangelisationen, durch Dienste bei Glaubenstagen, durch Dienste an der Bibelschule in Grebenheim. Und so bin ich euch nicht fremd, ich muss nicht viel zu mir sagen, zu unserer Gemeinschaft so viel. Wir haben seit fast 200 Jahren in dem Ort Meckenheim immer wieder Gemeinschaftsstunden gehabt. Teilweise in Zeiten, wo das gar nicht ganz so einfach war, aber die Gemeinschaft hat sich gehalten. Wir haben in diesem Jahr unser 55. Jahresfest. Das heißt, vor 55 Jahren hat sich unsere Gemeinschaft dann auch als Verein konstituiert. Vorher war es eine freie Gemeinschaft von Geschwistern, die zusammengekommen sind, um Gottes Wort zu hören. Ja, die Bibelstunde läuft folgendermaßen. Wir haben in Meckenheim jeweils mittwochs um 19 Uhr Bibelstunde. Die kann man leider nicht mitschneiden. Da halten wir es so, dass wir uns austauschen können. Und eine solche Technik, die diesen Austausch aufnehmen könnte, über die verfügen wir nicht. Aber den Inhalt der Bibelstunde, den spreche ich jeweils schon vorher auf. Unsere Bibelstunden werden so gehalten, wie man das früher meistens machte. dass wir nämlich ganze biblische Bücher durchgehen. Im Augenblick gehen wir durch den Kolosserbrief. Und ihr dürft am Telefon dem Inhalt dieser Bibelstunde mitverfolgen. Am kommenden Sonntag, da möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, haben wir ein Missionarsehepaar, die ihren Dienst in Spanien tun, als Gastprediger in der Gemeinschaft in Meckenheim, in unserem Gottesdienstsaal, wo übrigens auch unsere Bibelstunden stattfinden. Der Gottesdienstsaal unserer Gemeinschaft ist in Meckenheim in der Sandgasse 31. Bitte beachten, wenn uns jemand mal besuchen kann und in der Pfalz ist, ist er immer herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Aber es gibt mehrere Meckenheims in Deutschland. Deswegen immer beachten, wir sind das Meckenheim in der Pfalz. Es liegt ganz in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. So viel von weg. Nun wollen wir mit der Bibelstunde beginnen. Wir halten in der Bibelstunde auch ein Stückchen Gemeinschaft dadurch, dass wir nach Möglichkeit ein Lied singen. Heute ist die Möglichkeit wieder gegeben. Wir nutzen dazu das Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen das übliche Liederbuch ist, und den geistlichen Liederschatz, der in den Brüdergemeinden üblich ist. Wenn ihr also über eines dieser Liederbücher verfügt, nehmt es mit dazu und ihr könnt auch das Lied, was wir in dieser Bibelstunde singen, dann am Telefon mitsingen. Sinnvoll ist es auch, sich eine Bibel dazu zu nehmen. Da ist man sich dann immer klar, wo wir jetzt gerade sind. Nun, eine Bibelstunde ist auch ein Gottesdienst. Und wir wollen jetzt beginnen und wir beginnen diese Bibelstunde im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zu Beginn miteinander beten. Herr Jesus Christus, hab Dank dafür, dass du ein Herr bist, der mit uns redet. Du hast, als du Mensch warst, mit deinen Jüngern geredet. Du redest auch heute zu unseren Herzen durch dein Wort. Bitte gib uns jetzt ein aufgeschlossenes Herz für dein Wort und gib jedem von uns ein Wort für unser Herz, dass wir auf den rechten Weg des Glaubens bleiben können. Amen. Wenn ihr schon in der Bibel aufschlagen wollt, dann haben wir heute den Kolosserbrief, Kapitel 3. Wir lesen von Vers 10 bis Vers 17. Aber ganz am Anfang nun das gemeinsame Lied. Es ist ein bekanntes Glaubenslied, ein Bekenntnislied. Es heißt, ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ihr findet es im Gemeinschaftsliederbuch unter der Nummer 521 und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 442. Thank you. Ja, Geschwister, ein wichtiges Glaubenslied. Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Nun, wir gehen jetzt in dem Kolosserbrief weiter. Noch einmal für die, die es vielleicht nicht mehr ganz so in der Erinnerung haben. Der Apostel Paulus hat die Gläubigen, als er den Brief schrieb, in Kolossee noch nie persönlich kennengelernt. Er war mehrere Jahre in Haft. In Jerusalem hatten sich einige fanatische Juden verschworen, ihn umzubringen. Daraufhin haben die Römer ihn in Schutzhaft genommen. Dazu waren sie verpflichtet, weil Paulus römischer Staatsbürger war. Aber auch die Römer waren ein korrupter Haufen gewesen und der damalige Gouverneur oder von Judäa hat gehofft und gemeint, dass er irgendwelche Schmiergelder bekommen könnte, wenn Paulus wieder freigelassen würde. Und so hat Paulus über 2 Jahre im Gefängnis gesessen, bis dann ein neuer römischer Leiter dort nach Judäa kam. Nun hatte sich Paulus aber, weil sich die Haft so lange hinzog, auf den Kaiser berufen, das stand jedem Römer zu, damit er jetzt endlich ein endgültiges Urteil spricht. Und so hat es über 2 Jahre gedauert, bis Paulus nach Rom gekommen ist und nun wartete er dort in Rom auf die Entscheidung des obersten römischen Gerichts. Und soweit man es in der Schrift sehen kann, ist Paulus dann auch freigekommen und er hat noch ein paar Jahre Missionsdienst tun können. Nun hatte er aber gehört von den Gläubigen in Kolossee, dass dort Menschen zum Glauben kamen, dass dort eine Gemeinde entstanden ist. Aber Paulus wusste, wie es in dieser Stadt zuging. Die Stadt Kolossee war ein Bollwerk des Heidentums. Und in dieser Zeit, so in den 60er Jahren des ersten Jahrhunderts bereits, kam eine Philosophie auf. Sie durchdrang das weltliche Leben der meisten Menschen dort im Römischen Reich. Und sie durchdrang aber auch das jüdische Leben und sie versuchte auch in die Gemeinde einzudringen. Man nannte diese Weltanschauung, die da aufkam, die Gnosis. Gnosis heißt übersetzt so viel wie höhere Erkenntnis. Da kamen welche, die meinten, wir könnten zu höheren Erkenntnissen kommen. Und dem Apostel Paulus war klar, solche Lehre schadet dem inneren Leben. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du Jesus hast, er, der für uns gestorben ist, da hast du, was du für das hiesige Leben brauchst und was du für die Ewigkeit brauchst. Mehr brauchst du nicht. Aber wenn da hin und wieder so Versuchungen kommen über weltliche Klugheit, sind auch manche Gläubige in der Gefahr, auf diesen weltlichen Weg abzuirren. Die Gnostiker, die dort besonders in Kolossee versuchten, die Gemeinde zu unterwandern, waren judaistische Gnostiker. Dieser Irrlehrer der Gnosis, dieses höhere Wissen, hatte verschiedene Stränge. Einig waren sie sich alle darin, dass man, wenn man nach dem Höheren innerlich strebt, man das Äußere des Menschen nicht mehr so im Blick haben muss, dass man eigentlich leben kann, wie man will. Aber bei der jüdischen Gnostik steckte dann noch dahinter, dass man einen tieferen Blick für die großen Wahrheiten bekommt, indem man bestimmte Speisen nicht isst oder indem man bestimmte Feste und Feiertage hält. Und das war natürlich total gegen die Erkenntnis der Schrift, denn die Heilige Schrift macht uns klar, alles, was für unser Heil nötig ist, kommt von Jesus. Ich lese den heutigen Text aus Kolosser 3 von Vers 10 bis 17 und zwar nach der Übersetzung von Hermann Menge. Ich unterbreche den Text immer mal ganz kurz, um euch auf Wichtiges aus dem Text hinzuweisen. Kolosser 3, Vers 10 bis 17. Lügt nicht untereinander, zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Unterbreche kurz. Hier wird von den Gläubigen gesagt, ihr wart früher, als ihr noch nicht im Glauben an Jesus steckte, noch andere Menschen. Ihr wart die alten Menschen. Und diese alten Menschen hatten Werke. Und zu den bösen Werken des alten Menschen gehörte das Lügen. Ja, es wird heute viel gelogen. Aber es ist auch schon früher gelogen worden. Und jetzt schreibt Paulus an Gläubige, das heißt ja, auch Gläubige wären in der Lage zu lügen. Ja, noch mehr, sie wären in der Lage, auch andere Gläubige zu belügen. Deswegen, Kolosser 3, Vers 10, lügt nicht untereinander. Zieht den alten Menschen mit seinen Werken aus. Das gehört ins alte Leben und nicht in das neue. Und zieht den neuen Menschen an, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Wer hat uns geschaffen? Gott hat uns geschaffen. Und im Kapitel 1 des Kolosserbriefs, da wird schon gesagt, dass als Gott den Menschen schuf, auch Jesus mitgeschaffen hatte. Wir haben oft so die Vorstellung, der himmlische Vater hat die Welt gemacht und hat uns Menschen gemacht. Jesus, der ja auch Gott ist, wir glauben ja an den dreieinigen Gott, der ist später gekommen und ist am Kreuz für uns gestorben, er hätte uns erlöst. Und der Heilige Geist, der ja auch Gott ist, der hätte dann den Glauben in uns geschaffen. Aber schon in Kapitel 1 von Kolosser steht, in ihn und durch ihn, und zwar in Jesus und durch ihn ist alles gemacht. Als Gott nämlich den Menschen geschaffen hat, so hieß es schon im 1. Mosebuch, Kapitel 1, Da sprach Gott, lasst uns Menschen machen. Nicht der himmlische Vater allein war der Schöpfer. Auch Jesus war von Anfang an der Mitschöpfer. Und hier heißt es nun, zieht den neuen Menschen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild des, der ihn geschaffen hat. Der alte Mensch, der gab es Lüge und Betrug und Unzucht und alles das, was in der letzten Bibelstunde gesagt wurde. Der neue Mensch aber, der wir jetzt sein können, der ist das Ebenbild Jesu. Wenn Jesus uns zu seinen Geschwistern gemacht hat, sind wir seine Ebenbilder. Vers 11, da jetzt ist nicht mehr Grieche, Jude, Beschnittener, Unbeschnittener, Ungrieches, Güte, Knecht, Freier, sondern alles in allen Christus. Wir Kinder Gottes haben eine unterschiedliche Vergangenheit. Aber egal wer wir waren, weltliche Leute wie damals die Griechen, die an alle möglichen Götzen glaubten, hochmütige Juden, die dachten, sie könnten durch ihre guten Werke sich zu Gott hocharbeiten, die dann auch beschnitten waren, also auch so eine äußere Anordnung hatten. Egal wer wir sind, auch Skythen. Skythen waren Menschen, die spät zum Römischen Reich dazugekommen sind, Sklaven und Freie. Alles sind eins in Christus. Es gibt eine Gemeinschaft der unterschiedlichen Menschen in Christus. Und in einen können sie sich alle einig sein. Sie dürfen alle das Ebenbild Christi werden. Hin und wieder gibt es mal Gläubige, die meinen, ja, weil ich ein Deutscher bin oder weil ich ein Amerikaner bin, da bin ich Gott besonders ähnlich. Nein, alle Kinder Gottes, die neu geworden sind, die Jesus angenommen haben, sie will der Herr verwandeln, dass sie so werden, wie Jesus war. Vers 12, so zieht nun an, also was jetzt der alte Mensch soll ausgezogen werden. Der neue Mensch, der nach Jesus geartet ist, soll angezogen werden. Und jetzt wird es konkreter, Vers 12. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. So jemand Klage hat, wieder den anderen, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Wenn ich Jesus ähnlich bin, dann wird an mir seine Wesensart deutlich. Heiligkeit, Sanftmut, Demut, Freundlichkeit, zieht das an. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Es war in der alten Zeit so, dass die Kleidungsstücke oftmals aus einem großen Stoffteil war, den man um sich schlang. Aber damit das alles gut hielt, musste es durch ein Band festgemacht werden, durch eine Art Gürtel. Tut diesen Gürtel drum, damit eure neue Kleidung auch richtig sitzt. Über alles aber zieht an die Liebe. Die Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Und dann wird noch etwas gesagt, und der Friede Christi regiere oder walte in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen, zu diesem Frieden. Als zu einem Leib, mit dem Leib ist jetzt die Gemeinde gemeint. Und wie kann ich mich jetzt im Glauben entwickeln? So lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Belebt und ermahnt einander in aller Weisheit und singt Gott mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern voller Dankbarkeit in eurem Herzen. Und alles, was ihr mit Worten und Werken tun möchtet, das tut alles im Namen, also im Auftrag des Herrn Jesus, indem ihr eure Dankgebete durch seine Vermittlung vor Gott, den Vater, darbringt. Geschwister, ich habe diesen Text ein paar Mal unterbrochen, damit einem schon von vornherein klar wird, worum es geht. Der Apostel Paulus gebraucht hier ein Bild aus dem Leben. Er sagt, wir haben ja alle eine gewisse Kleidung. Der Mensch, der noch nicht zu Christus gehört, hat eine Kleidung. Und zu der Kleidung gehört Schlimmes, Sündiges, Falsches gehört dazu. Zum Beispiel das Lügen. Legt das Lügen ab. Das ist altes Wesen. Belügt euch nicht gegeneinander, sondern zieht das Neue an. Und das Neue, das macht euch Jesus ähnlicher. Und zwar alle. Manche aus der Gemeinde waren damals Sklaven. Manche waren angesehene, reiche Leute. An einem Punkt seid ihr gleich. Da ist nicht einer größer wie der andere. Wenn ihr den neuen Menschen habt, kann ein Sklave diesen neuen Mensch sein und ein Freier. Da kann ein Grieche und ein Jude. Da gibt es keine Unterscheidungen mehr. Im Vers 1 und 3, da wurde zweimal auf etwas hingewiesen. Trachtet nach dem, was droben ist. Trachtet nach oben und nicht nach irdischen. Die Irrlehrer, die Gnosis, die Gläubigen in ihre Sekte reinziehen wollte, die den Glauben unterwandern wollte, die war nicht von oben, die war von unten. Irrlehre ist etwas, was der Teufel einstreut. Der Teufel wird im Epheserbrief einmal der Fürst dieser Welt genannt. Es ist also etwas von der Welt, es ist etwas von unten. Auch wenn die Irrlehrer uns 100-mal sagen, wenn du zu uns gehörst, wenn du unsere Rituale mitmachst, wenn du unsere Überzeugungen teilst, dann bist du mehr wie die anderen. Nein, das ist Unsinn. Wenn du Jesus hast, da hast du, was du brauchst. Aber nun bringt der Apostel Paulus ein Bild, das Bild des anständigen Sich-Anziehens. Wenn du ein Jünger Jesu bist, sollst du eine anständige geistliche Kleidung haben. Es gibt Schulen für Kinder, wo man eine einheitliche Schuluniform trägt. Das ist in weltlichen Schulen nicht möglich, aber es gibt manche Privatschulen, wo das so sinnvoll ist. Warum hat man das so eingerichtet? Weil Kinder gerne mit ihrer Kleidung vor den anderen prahlen. Das habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. Eltern geben ihren Kindern ja gerne auch gute Kleidung, so Markenkleidung. Und manche Kinder merken dann auch bald, oh, ich habe schönere Kleider wie die anderen. Und dann geben sie vor den anderen an. Und dann hat man in bestimmten Schulen gesagt, das darf es bei uns nicht geben. Die Schüler sollen alle gleichmäßig gekleidet werden. Sie haben sozusagen eine Schuluniform. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du ein Jünger Jesu. Alle, die zu Jesus gehören, sind seine Jünger. Das Wort Jünger heißt übersetzt Schüler. Jesus hat das ja auch mal so gesagt, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die, die zu Jesus sich gehalten haben, wurden von Anfang an Jünger genannt. Und die Jünger sollen eine einheitliche Jüngeruniform haben. Und wie sah die aus? Da hieß es im Vers 10, ich komme jetzt wieder zurück auf den Text, den ich vorhin gelesen habe, aber jetzt halte ich mich an die Luther-Übersetzung, zieht den alten Menschen aus. Und dann wird gleich ganz konkret geredet. Manche sagen, ja, ich bin doch jetzt gläubig geworden und ich gehe doch in die Stunde und ich singe auch so gern und ich rede doch auch gern von Gott. Und da wird als erstes gesagt, lieber Bruder, liebe Schwester, im alten Leben gehörte die Lüge irgendwie zu deinem Leben. Leg die Lüge ab. Vom Teufel wird einmal im Johannesevangelium gesagt, er ist ein Menschenmörder von Anfang an und ein Lügner. Wenn ich der Lüge nachgebe, dann bin ich ein ganzes Stück ein Diener des Teufels. Und deswegen beginnt gleich Vers 10, lügt nicht untereinander. Paulus hat das ja an die Gemeinde geschrieben. So ist es möglich, dass sich in der Gemeinde Lüge einnistet. Die Irrlehrer, die kamen durch Irrlehrer. Der Herr Jesus hatte schon seinen Jüngern gesagt, dass nach einiger Zeit falsche Propheten und Irrlehrer in die Gemeinde reinkommen werden. Ja, falsche Propheten, sie geben falsche Informationen zu Gott. Irrlehrer, sie lehren etwas, wo sie sagen, es ist göttlich, aber es führt in die Irre. Und hier wird gesagt, liebe Schwester, lieber Bruder, belüge nicht die anderen, die auch auf dem Weg des Glaubens sind. Zum Lügen gehört auch übertreiben. Zum Lügen gehört dazu, sich in den Mittelpunkt schieben durch Dinge, die man nie richtig nachgeprüft hat. Belügt nicht untereinander. Wenn das unter Gläubigen zugeht, dann zieht das alte Wesen, das sündige Wesen, was wir abgelegt haben sollten, bei uns ein. Belügt euch nicht untereinander. Hast du in der Gemeinde schon einmal gelogen? Einen Bruder belogen, der dich gefragt hat, warum du nicht im letzten Gottesdienst warst? Dann wolltest du nicht offen reden und da hattest du so eine Ausrede. Ausreden sind auch Lügen. Die Gefahr der Lüge, die liegt bei jedem Menschen da. Das ist das alte Wesen, was noch existiert. Wir sollen ja den alten Menschen ausziehen. Aber das sind noch solche alte Regungen. Im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 25, wird das auch erwähnt. Demnach war das nicht nur eine Sache, die hätte in Kolossee vorkommen können. Nein, sie ist auch in Ephesus vorgekommen. Und sie kann auch bei uns vorkommen. Epheser 4, 25, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Sintemal wir untereinander Glieder sind. Das ist ja auch ein Bild. Die Christen sind Glieder an einem Leib. Das ist ein Gleichnis. Die Gemeinde ist wie ein Leib. Und dann wird gesagt, belügt euch doch nicht. Wir sind doch untereinander Glieder. Deine Hand soll doch nicht den Fuß belügen. Dein Auge soll nicht deine Hand belügen. Legt die Lüge ab. Wenn euch das Übertreiben oder das Lügen nahe kommt, legt's ab. Lasst die Werke des alten Menschen, sie passen nicht in euer neues Leben hinein. Stattdessen zieht den Neuen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der uns geschaffen ist. Zum alten Menschen gehört die Lüge. Der neue Mensch, der wir sein dürfen und sein sollen, Der neue Mensch, der entspricht dem Herrn Jesus. Dem sollen wir nachgehen. Zieht den neuen Menschen an. Hätte Jesus gelogen? Hätte Jesus übertrieben? Nein. Niemals ist ein falsches Wort über die Lippen des Herrn Jesus gekommen. Er ist das eben, wenn du ein neuer Mensch geworden bist, sollst du immer mehr in das Bild Jesu verändert werden. Wenn man dich sieht, sollte man ein Stückchen vom Herrn Jesus sehen. Du wirst nicht vollkommen in dieser Welt. Und eines der schlimmsten Sachen, die manchmal Ungläubige uns sagen können, wenn sie sagen, nachdem sie uns bei was Falschem ertappt haben, und du willst ein Christ sein, das ist eine schlimme Sache. Liebe Schwester, wenn die recht haben, tue Buße vor dem Herrn über das Falsche. Leg die Lüge ab und bitte Jesus, dass er dich in sein Bild verändert. Vielleicht sagst du dir, ja, aber ich habe doch keine so fromme Biografie wie manche anderen. Denen fällt das leicht, aber mir fällt das nicht so leicht. Andere haben schon vom Kind auf gebetet, mir fällt vieles nicht so leicht. Und dann werden die wieder genannt, aber da gab's Freie und Knechte und Skythen und Griechen und welche, die mit dem Griechentum nichts zu tun haben wollten. Wenn ihr jetzt neue Menschen geworden seid, strebt danach, Jesus ähnlich zu werden. Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, Auserwählten Gottes. Hier wird uns gesagt, der Herr hat euch doch zu Jüngern gemacht. Ja, er hat euch noch zu mehr gemacht wie Jüngern. Er hat euch zu Heiligen gemacht. Das ist manchmal so eine Spottbezeichnung für Gläubige, dass welche sagen, oh die Heilige, oh der Heilige. Und wir sollten dann den Mund halten und wissen, die reden so, wie sie uns verhöhnen können. Aber eigentlich sind wir Heilige. Das Wort heilig bedeutet abgesondert vom Falschen, hingebracht zu Gott, für Gott abgesondert von der Welt. Zieht nun an als Heilige, für Gott Abgesonderte und geliebte Auserwählte. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du ein Auserwählter. Der Herr kennt alle seine Leute und der Herr kennt dich. Wenn du ein Kind Gottes bist, hat er dich schon gekannt, als du noch kein Kind Gottes warst. Er hat dich gesehen, er hat dich lieb gehabt und Jesus ist für dich, als du noch nicht zu ihm gehörtest, auch am Kreuz gestorben. Und dann ist der Herr dir nachgegangen, weil er dich bei sich haben wollte. Diese Bezeichnung Auserwählte für Gläubige, die kommt auch öfter vor. Heilige, die Bezeichnung finden wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief. Da werden die Gläubigen in Korinth Heilige genannt. Aber geliebte Heilige, Auserwählte, werden sie zum Beispiel von Petrus genannt. Am Anfang des 1. Petrusbriefs stellt Petrus sich vor und spricht die Gläubigen in einer bestimmten Region an. Ich lese mal 1. Petrus 1, Vers 1 und 2. Petrus, er stellt sich vor, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung, also den überall hin Zerstreuten, von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Ihr, die ihr jetzt gläubig seid, euch hat Gott schon gekannt, als ihr nicht gläubig wart. Vorkenntnis Gottes. Er hat euch gekannt und er wollte euch retten, er wollte euch zu sich sehen. Und er hat euch auserwählt, dass ihr zu ihm gehören könnt und jetzt Heilige sein könnt. So redet ihr Petrus auch im Petrusbrief. Nun, wir sollen ja das Alte ausziehen, das Neue anziehen. Und ich habe das Bild von der Schuluniform gebraucht. Wie sieht die Uniform der Jünger aus? Die Schuluniform, die Jüngeruniform. Nun, Vers 12, in dem herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld an dir zu bemerken ist. Herzliches Erbarmen. Erbarmen. Es gibt ja das Wort Barmherzigkeit. Das Wort barmherzig war ein Wort, das unsere germanischen Vorfahren nicht kannten. Als die ersten Missionare zu den Germanen kamen, haben sie ihnen natürlich Gottes Wort gesagt. Und dann wollten sie ihnen unter anderem klar machen, dass es ein Erbarmen Gottes gibt, dass es eine Barmherzigkeit gibt. Aber für barmherzig hatten die Germanen keinen Begriff. Das gab es in ihrer Vorstellung nicht. Und dann haben die Missionare ein neues erschaffen, ein neues Wort. Sie haben zwei Worte zusammengezogen, Herz und Arme. Ein Herz für Arme haben. Das heißt barmherzig. Jesus war barmherzig. Er sah die Kranken, er sah die Leidenden und hat vielen geholfen. Auch Leute, die scheinbar gar nicht wert waren. Und wenn du jetzt gläubig bist, dann solltest du ein bisschen von der erbarmenden Art des Herrn Jesu haben. Mitleid mit den anderen, die leiden. Freundlichkeit. Ja, es gibt Menschen, die sind etwas härter verpackt. Und manche hat Schweres im Leben durchgemacht. Und das prägte dann auch so seine Wesensart. Und dann sieht mancher auch ein bisschen verbittert und verhärtet aus. Es gab eine gläubige Frau, Eva von Thiele Winkler, die eine sehr große Erbschaft gemacht hat. Sie hat all ihr Erbe in Kinderheime gesteckt, in die sie Waisenkinder aufnahm. Und sie hatte als eine der ersten das so organisiert, dass immer eine Schwester, eine Diakonisse, für 6 bis 10 Kinder zuständig war. Sie war praktisch die Mutter dieser Waisenkinder, die ja keine Mutter mehr hatten. Und manche, die in ihren Kinderheimen aufgewachsen sind, haben ein Leben lang zu dieser Diakonisse Verbindung gehabt, weil sie jetzt in ihr eine liebevolle Mutter sah. Aber da war unter anderem eine Diakonisse, die sah immer sehr hart und bitter aus. Und auch wenn sie redete, da waren ihre Worte oft hart. Eines Tages kamen andere Schwestern zur Eva von Thiele Winkler und sagten ihr, du musst mal mit dieser Schwester reden. Die Kinder haben manchmal richtig Angst vor ihr. Und dann hat die Eva von Thiele Winkler diese Diakonisse zu sich gebeten, sagte ihr, und sagt, man muss doch mit den Kindern freundlich umgehen. Und dann sagte diese Diakonisse, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich bin doch nun mal so. Und ich kann mich doch nicht freundlicher machen, als ich bin. Und dann sagte Eva von Thiele Winkler, das weiß ich, das kann keiner von sich aus. Aber wir können den Heiland um ein freundliches Angesicht und eine freundliche Sprache bitten. Wenn du merkst, dass du manchmal so kratzbürstig bist, dass du manchmal schwierig bist, du kannst den Herrn bitten, dass er dich freundlich macht. Zu unserer Kleidung gehört Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Das Wort Demut bedeutet so viel wie Mut zum Dienen. Dienen, also die niedrigsten Arbeiten zu machen. Der Herr Jesus hat mal so ein Beispiel gegeben, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Das war die unterste Sklavenarbeit. Wenn du im Glauben stehst, zu deiner geistlichen Kleidung gehört Demut und Sanftmut. Sanftmut, das ist nicht so eine Nachlässigkeit, die sich nicht durchsetzen kann. Nein, sanftmütig ist ein Arzt. Ein Arzt, der ein Geschwür sieht, und weiß, das Geschwür bei dem anderen muss sich aufschneiden. Und das tut weh. Aber er fasst mit seinen gütigen Händen zu
Und dann hat er den Mut und schneidet das Geschwür oder was es auch sein kann auf, damit dem anderen geholfen wird. Und dann wird gesagt, Geduld. Zur alten Kleidung gehörte Lüge und viel, viel schlimme Sünde. Von der hatten wir das letzte Mal gehört. Zum Neuen gehört Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit. Die Auswirkung der neuen Kleidung, die auf andere, die bemerken andere. Und vertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Liebe Schwester, lieber Bruder, wenn wir zur Gemeinde gehören, lernen wir auch manchmal die unangenehmen Eigenschaften anderer kennen. Sie sind noch da. Aber hier steht, vertragt einander. Das heißt, auch wenn der andere mir mal nicht so gütig über den Weg gelaufen ist, er ist doch mein Bruder, auch wenn er schwierig ist. Sie ist doch meine Schwester. Vertragt einander. Dort, wo er direkt falsche Dinge sieht, weist den anderen drauf hin. Aber vertragt einander. Wenn du diese Kleidung, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld hast, dann schaffst du es auch Schwierige zu ertragen. Und dann wird hier im Vers 14 gesagt, und über alles zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit. Die Kleidung in der damaligen Zeit bestand oft aus einem großen Gewand, also nicht etwa so wie heute, genäht mit Ärmeln und so weiter, sondern wie so ein großes Stoffstück, dass man in einer bestimmten Weise um sich schlang, aber damit das auch richtig hielt, hat man es durch einen Gürtel oder durch einen Strick festgemacht. Und hier steht, dieser Gürtel sollte die Liebe sein. Wenn du diese neue Kleidung hast, Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, und wenn du deswegen die anderen ertragen willst, dann musst du darauf achten, dass die Kleidung auch sitzt. Und sie sitzt dadurch gut, dass du von der Liebe geprägt bist. An dieser Stelle steht das Wort Agape. Es gibt in der griechischen Sprache, in der die Bibel geschrieben ist, verschiedene Worte für Liebe. Aber das göttliche Wort für Liebe heißt Agape. Agape heißt die sich aufopfernde Liebe, die man am besten an Jesus sieht, der ja für uns gestorben ist. Über all dem Neuen achte drauf, dass du in dieser Liebe bist. Die Liebe ist das Größte, wo man hinkommen kann. Ich komme zurück auf die Irrlehrer, die Gnostiker, die sagten, du kannst groß werden als Gläubiger, wenn du unserem Weg nachfolgst. Nein, trachtet nach dem, was oben ist. Was die uns bringen, ist irdisch. Vers 15, und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu welchen ihr auch berufen seid, in einem Leib und seid dankbar. Der Friede Gottes soll in euren Herzen regieren. Wie ist diese neue Kleidung, wie kommt die zur Wirkung? Indem wir etwas von Gottes Frieden ausstrahlen. Der Herr Jesus, der hat es seinen Jüngern einmal gesagt, den Frieden, den ihr manchmal schon habt, den Frieden lasse ich euch, aber meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Der Friede Jesu, der ist es, der uns regieren soll im Herzen. Das Herz, das ist der Platz, aus dem heraus unser Wesen gelenkt wird. Lass dir Frieden von Gott ins Herz schenken. Im Römer Kapitel 5, Vers 5, da heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Jesus ist die Liebe. Aber Jesus ist auch der, der den himmlischen Frieden bringt. Wenn er in deinem Herzen ist, dann musst du dich nicht mehr über alles ärgern, was andere dir an den Kopf werfen, was andere dir vorhalten. Dann kannst du friedlich dem anderen begegnen. Dieser Friede, der verändert Menschen wirklich. Zieh den alten Menschen aus. Ich weiß, es ist manchmal nicht leicht. Ich hörte einmal von einem ehemaligen Häuptling auf einer Südseeinsel, der in seinen jungen Jahren ein sehr brutaler Mensch gewesen ist. Dann hörte er das Evangelium, dieser Häuptling, und er bekehrte sich. Viele seiner Landsleute verspotteten ihn, machten ihm manchmal auch das Leben schwer. Er war der Häuptling, auch schon weil sein Vater ein Häuptling war, aber sie machten ihn manchmal schäbig und lächerlich, die anderen. Das wird man als Gläubiger manchmal erleben, in vielen Gruppen. Nun ja, auf jeden Fall wird von ihm berichtet, einmal hat wieder einer so gespottet, aber er ließ das an sich ablaufen. Er wollte nicht streiten, er hatte ja diesen Frieden Gottes im Herzen. Er wollte demütig und sanftmütig sein. Das hat den anderen aber besonders aufgeregt. Und da ist der andere wütend geworden, der den gläubigen Mann hier das Leben schwer machen wollte. Und er hatte so eine Art Tontopf oder so etwas. Und in seinem Zorn schlägt er mit dem Tontopf nach dem Häuptling. Einen Tontopf vom Kopf kriegen, das ist ein ganz schönes Problem. Der Häuptling, nachdem er sich von dem Schlag erholt hat, steht auf und geht in seine Hütte. Der andere, das tat ihm jetzt ein bisschen leid. Er merkte, dass er zu weit gegangen ist. Und er dachte, was kommt jetzt? Kurz danach kommt der Häuptling aus der Hütte wieder raus. Und was hat er im Arm? Ein Tontopf. Jetzt dachte der andere, oh, der schmeißt mir den jetzt auch an den Kopf. Aber nein, der Häuptling nahm den Topf, gab ihn diesen anderen und sagt, hier, dein Topf ist dir doch kaputt gegangen. Ich schenke dir diesen hier. Ich habe zwei. Ach, da war der andere aber wirklich beschämt. Und dann sagt er, wie hast denn du das so machen können jetzt? Und dann sagte der Häuptling, als ich in die Hütte kam, sah ich in der Ecke meine Keule liegen. Eine Keule, mit der er sich früher geschlagen hat. Und ich hätte am liebsten nach der Keule gegriffen. Aber dann wusste ich, das darf ich doch nicht als Christ. Ich muss doch sogar meine Feinde lieben. Und dann sah ich diesen zweiten Topf. Und jetzt schenke ich ihn dir. Der andere war so beschämt, dass er merkte, so was Großes wie der hat, das fehlt mir. Und er strebte danach, auch so werden zu wollen. Und der andere kam dann auch zum Glauben an Jesus. Unser geistliches Leben ist ein Weg, der zum Schluss zur Christus-Ebenbildlichkeit führt. Wir sollen nach dem trachten, was oben ist. Das neue Mensch soll in das Bild Jesu verändert werden. Von uns aus schaffen wir es nicht, aber der Herr kann es mit uns machen. Aber im Vers 17 ist noch ein interessanter Hinweis, wie wir das fördern können, dass dieses neue Wesen an uns deutlich wird. Und alles, was er tut mit Worten und Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott und dem Vater unseres Herrn. Oder Vers 16. Lasst das Wort Christi unter euch reichlich wohnen in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt euch selbst mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen, lieblichen Liedern und singt dem Herrn in euren Herzen. Was in ein Fass gelegt wird, das prägt das Fass. Wenn in ein Fass Wein kam, in ein Holzfass, hat man später immer wieder gemerkt, aha, das ist ein Weinfass. Es roch danach. In meiner Heimatstadt gab es eine Seifenfabrik. Dort lagerte man in Holzfässern Seifenpulver. Niemals hätte man später in so ein Seifenfass Wein reingebracht oder was, oder Sauerkraut oder sowas, was ja auch in Fässern gelagert wurde. Es hätte immer nach dem, was da drin war, nach dem Seifenpulver geschmeckt. Geschwister, hier steht, lasst das Wort Christi unter euch reichlich wirken. Wenn ich mich mit dem Wort Jesu beschäftige, wenn ich darin lese, wenn ich in der Gemeinde auf Gottes Wort höre, dann werde ich durch dieses Wort Gottes auch ein ganzes Stück verändert, indem ich mich durch dieses Wort belehren lasse und auch ermahnen lasse. Gott schmeichelt uns ja nicht immer. Die wichtigsten Worte für unsere inneren Menschen sind oft göttliche Ermahnungen. Lasst euch ermahnen, hört auf das Wort Gottes und lobt Gott mit Lobgesängen, mit Psalmen, mit lieblichen Liedern. Kinder Gottes haben immer gesungen. Es ist interessant, im Islam gibt es keine religiösen Lieder. Im Gegenteil, manchmal verwirft man Singen ganz und gar. Wenn du aber diese geistlichen Dinge hast, das Wort Jesu reichlich in dir, dich ermahnen lässt durch dieses Wort und in jeder Situation ihn lobst und preist und den Herrn immer wieder drum bittest, bitte Herr, gib doch, dass ich alles in deiner Wesensart tue, dann werde ich dieser neuen geistlichen Uniform gerecht. Zieht den alten Menschen aus. Zieht den neuen Menschen an. Das können wir. Trachtet nach dem, was oben ist. Werdet Jesus ähnlich. Man merkt ja, wie Jesus ist. Und dann werdet ihr wirklich euren neuen Wesen entsprechend. Geistliches Wachstum ist Jesus ähnlich werden. Lasst uns beten. Herr Jesus, dein Wort hat uns wieder erinnert, dass wir nach dem trachten sollen, was oben ist. Bitte hilf doch jeden von uns, dass er nach dem trachten kann, was oben ist. Und Herr, wenn das Alte wieder in uns aufsteigt, der alte Zorn oder vielleicht sogar die Versuchung zu lügen, vielleicht sogar gegen andere, bitte halte uns da zurück. Und wenn wir merken, wir sind gefallen, dann schenke uns durch deine Ermahnung Buße, damit wir immer mehr in dein Bild verändert werden. Herr, wir möchten dir ähnlich werden. Wir wollen, wenn wir im Himmel sind, dann wollen wir dir doch gleich sein. Hilf doch, dass wir jetzt schon dir ein Stückchen ähnlicher werden. Und alles, was uns noch auf dem Herzen ist, wollen wir deinen Vater, Herr Jesus, sagen, mit den Worten, die du uns einmal gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen. Amen. Ja, Geschwister. Wir wollen nach dem trachten, was oben ist. Und ich weise euch nochmal darauf hin, wenn ihr am Sonntag die Direktübertragung aus Meckenheim sehen könnt, es wird der Missionar Schuchala bei uns sprechen. Der Bruder Schuchala sein Onkel war einer der wichtigen Leute in unserer Gemeinschaft, er ist schon längst beim Herrn, aber wir halten immer noch Kontakt nun zu seinem Neffen, der dort in Spanien ein Missionar unter den Spaniern ist. Sonntag 10.30 Uhr, wenn das Runterladen noch nicht klappt, wir hoffen, dass das bald wieder in Ordnung kommt, dann könntet ihr aber auch den Text hören, indem ihr auf die Seite geht und dort unter Predigten werdet ihr das dann auch finden. Ja, und nächste Woche, am Donnerstag, geht es dann wieder weiter im Kolosserbrief. Der Herr segne euch.